Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur heutigen Veranstaltung unserer Kanzlei Wolf Theiss, die wir gemeinsam mit der Firma Microsoft Österreich veranstalten. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass so viele Teilnehmer unserer Einladung gefolgt sind. Ein Grund, weshalb wir letztlich auch die Räumlichkeiten kurzfristig ändern mussten und hierher übersiedelt sind. Herzlichen Dank, dass Sie auch diesem Umweg gefolgt sind. Cloud Computing, der heutige Tag für diese Veranstaltung hätte nicht besser gewählt werden können. Heute hat Brüssel eine sehr wichtige Entscheidung getroffen. Die Kommission, die Europäische Kommission bzw. die zuständige Kommissarin hat verlautbart, dass eine Einigung über den Entwurf einer neuen Datenschutzverordnung getroffen worden ist. Wenn diese Verordnung letztendlich dann umgesetzt, verabschiedet wird, bedeutet das für EU-Europa ein einheitliches europaweites Datenschutzrecht. Datenschutzrecht ist natürlich eines der wesentlichen, wichtigen rechtlichen Aspekte unseres heutigen Hauptthemas Cloud Computing. Daher fällt diese Veranstaltung sehr gut mit der wegweisenden Entscheidung in Brüssel zusammen. Cloud Computing, um es kurz zusammenzufassen, was ist das? Obwohl es den Begriff über 20 Jahre schon gibt, hat er noch gewisse Unsicherheiten und Ungewissheiten in sich. Ich versuche eine kurze Zusammenfassung, Definition wie folgt. Cloud Computing ist die Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen, die es dem User ermöglicht, kostensparend maßgeschneiderte Lösungen durch Drittanbieter in Anspruch zu nehmen. Hinter dieser Kurzdefinition stecken eine Reihe von technischen und rechtlichen Fragen. Wir wollen uns heute mit diesen Fragen näher befassen, um Ihnen ein besseres Bild über Cloud Computing zu vermitteln. Dazu freut es mich ganz besonders, am Podium namhafte Referenten begrüßen zu dürfen. Ich darf mit Herrn Diplom-Ingenieur Leitmüller von der Firma Microsoft begrüßen, der uns zunächst technischerseits sozusagen Cloud Computing näher bringen wird, gefolgt von dem rechtlichen Teil, wesentliche rechtliche Fragen wie Haftungsfragen, Vertragsgestaltungen durch Herrn Kollegen Magister Marco. Datenschutzrecht, datenschutzrechtliche Fragen innerhalb Österreichs, aber eben europaweit, aber auch weltweit sozusagen, das ist ja einer der Prinzipien von Cloud Computing, wird Kollege Dr. Kurt Retter vorstellen. Und schließlich Dr. Johannes Schnitzer wird aus der Sicht des Vergaberechts öffentliche Vergabeausschreibungen von Cloud Computing Lösungen uns näher bringen. Cloud Computing wird eine große Zukunft vorausgesagt, Wachstumsraten in zweistelligen Prozentsätzen jährlich. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Wolke nicht doch noch den klaren Blick auf dahinterstehende Fragen und Problemstellungen verstellt. So habe ich schon erwähnt, das Datenschutzrecht ist sicherlich eines der Themen, die das Publikum am meisten interessiert, gefolgt von Haftungsfragen, was passiert, wenn das Ganze nicht funktioniert, bis hin zu Fragen, wie vermeide ich derartige Fragestellungen, indem ich die richtigen Vertragslösungen finde. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen allen eine spannende Veranstaltung. Wir haben es so vorgesehen, dass zunächst die Beiträge folgen und im Anschluss daran gesammelt Sie natürlich die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und dass dann eine Diskussion stattfindet. Bitte daher Ihre Fragen, so dringend Sie sie auch finden und wesentlich und interessant, nicht nach den einzelnen Beiträgen, sondern erst am Ende gesammelt. Herzlichen Dank und eine interessante Veranstaltung. Ich darf Herrn daher jetzt schon zum Herrn Diplomischer Leitmüller überleiten. Ganz kurze Vorstellung, Herr Diplomischer Leitmüller ist seit über 10 Jahren bei Microsoft. Er ist dort verantwortlich für Cloud Computing, insbesondere für Cloud Computing, nicht ausschließlich. Professor Leitenmüller war zuvor mehrere Jahre in der Softwareentwicklung bei der Österreichischen Nationalbank tätig und in der Vorbesprechung sozusagen hat mir Herr Diplomischer Leitenmüller gesagt, naja, als IT-Mensch war er immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat also die Jahr 2000-Wende sozusagen betreut, erst von technischer Seite, ist jetzt mit Cloud Computing befasst und sozusagen immer am Pulsschlag der IT-Entwicklung. Ich darf Sie bitten. Umschalten.
Ja, auch von meiner Seite recht herzlich willkommen. Es freut mich ganz besonders, dass ich Microsofts Perspektive heute hier vertreten kann. Ich habe mein kurzes Referat in zwei Teile im Wesentlichen geteilt. Ich möchte am Anfang ein bisschen über die Relevanz von Cloud Computing sprechen. Wo macht den Einsatz überhaupt Sinn? Mehr aus wirtschaftlicher Überlegung und weniger aus technischer Überlegung. Und im zweiten Teil möchte ich auf ein Problem und Microsofts Beitrag dazu eingehen. Und zwar, wie schaffen wir es, mehr Vertrauen in Cloud Computing zu erreichen, damit das Potenzial, das dort schlummert, wirklich genützt werden kann. Und ich würde auch sagen, der Tag heute ist perfekt gewählt, einerseits wegen der EU-Kommission, andererseits feiern wir auch, Microsoft meine ich hier, ein 10-jähriges Jubiläum von der Initiative Trustworthy Computing. Das ist eine Initiative, die nicht nur Microsoft, sondern auch die gesamte Branche ziemlich bewegt hat, die an sich der Auftakt war vor 10 Jahren, wo Bill Gates das gestartet hat, dass an sich Security wirklich ernst genommen wird und standardisierte Security oder Secure Development Lifecycles umgesetzt worden sind. Wir haben auch letzte Woche dazu ein Announcement publiziert, Trustworthy Computing Next, dass an sich die Weiterentwicklung dieser Initiative, die auch den aktuellen Rahmenbedingungen wie Cloud Computing mehr als gerecht werden soll. Und deswegen bin ich ganz besonders stolz, dass wir diesen Event heute gewählt haben. Ich bin auch stolz als europäischer Bürger, muss ich sagen, dass wir hier in einer Region ansässig sind, die weltweit die besten Datenschutzrichtlinien und vielleicht auch in Zukunft einheitliche Datenschutzrichtlinien hat, weil das ist unser, finde ich, Standortvorteil, die Qualität der Services, die am europäischen Kontinent betrieben werden. Das ist schlussendlich das, was die europäischen Unternehmen im internationalen Vergleich auszeichnen soll. Vielleicht zum Eingang, man könnte jetzt Cloud Computing aus zwei Perspektiven betrachten, die rein technische oder die wirtschaftliche. Ich möchte die technische, die wirklich technische, sehr kurz halten, denn ich glaube, es ist eine reine technologische Evolution, die mehr oder weniger vorhersehbar war. Das Einzige, was hat sich zeitgemäß ergibt, ist, dass wir neue Technologien wirklich nutzen können. Sei es die Prozessortechnologie, Komplexität, Simulation, dass wir solche Infrastrukturen überhaupt managen können. Viel spannender finde ich den wirtschaftlichen Aspekt. Wenn es uns gelingt, dieses Potenzial wirklich zu nutzen, dann können wir von einer ökonomischen Revolution sprechen. Und um das zu untermauern, möchte ich Sie einladen, mit mir kurz ein Modell anzuschauen, das an sich, was hier passiert, beschreibt. Und ich nutze hier ganz gern ein Modell von Simon Wardley, das ist ein britischer Analyst der Firma CSC. Er hat das, glaube ich, vor 2 Jahren das erste Mal publiziert. Ich kann generell empfehlen, sich den Vortrag von Simon Wardley anzuschauen. Er ist auf YouTube verfügbar. Es ist wirklich fundamental interessant für das Thema Cloud Computing. Um was es hier geht, ich habe hier ein Diagramm. In diesem Diagramm werde ich dann klassische Aktivitäten, Tätigkeiten, Fähigkeiten von Unternehmen eintragen und vor allem, wie sie sich über die Zeit entwickelt. Das Spannende ist hier, wenn man die Achsen anschaut, wir haben gelernt, dass sich alle unsere Tätigkeiten über die Zeit verändern, sich weiterentwickeln. Sie werden mit der Zeit standardisiert und sie werden immer häufiger gemacht. Sie verbreiten sich quasi in der Branche. Die Erkenntnis war jetzt aber, dass sich eben diese Tätigkeiten in der Qualität entlang eines Korridors mit der Zeit entwickeln. Das heißt, sie wandern von links unten, von erstmaligen Ausführen zu einer hochstandardisierten, häufig durchgeführten Tätigkeit. Nehmen Sie zum Beispiel her, wie das erste Mal eine E-Mail verschickt worden ist, war das hochinnovativ, es haben sehr wenige Menschen gemacht. Es hat Anklang gefunden, hat sich weiterentwickelt und mittlerweile macht es jeder. Es ist hochstandardisiert, hochverbreitet. Und im Zuge dieser Entwicklung sind auch die Rahmenbedingungen verändert worden. Und schlussendlich spielen zum Beispiel auch rechtliche Überlegungen in der Entwicklung dieser Standardisierung ganz eine bedeutende Rolle. Man spricht hier von einem sogenannten Activity Lifecycle. Alle Aktivitäten tendieren an sich hier nach rechts oben. Und es gibt auch einen anderen Begriff dafür, Commoditization. Alles, was Sie hier rechts oben finden, wird selbstverständlich. Jeder macht es, jeder braucht es. Es ist so quasi der Branchenstandard. Und die Kräfte, die hier wirken, sind einerseits die Nachfrage nach diesen interessanten Leistungen. Andererseits der Wettbewerb, der entsteht, die Optimierung, die da einhergeht durch die Anbieter, das schlussendlich zu einer Verbreitung dieser Leistung führt und zu einer Vervollständigung des Portfolios. Und mit Vervollständigung meine ich jetzt nicht nur die funktionellen Aspekte, sondern wiederum auch rechtliche Aspekte, die einfach notwendig sind, dass es zu einer hohen Standardisierung führen kann. Sie werden sich jetzt fragen, warum ist das relevant im Kontext von Cloud Computing? Und damit möchte ich eine ganz wichtige Unterscheidung treffen. Ja. Man kann auch diese Aktivitäten, die aufgetragen sind, in zwei Bereiche einteilen. Die einen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Das sind in der Regel jene Tätigkeiten, die sie selten ausüben, die sie als innovativ betrachten werden, die sie wahrscheinlich unter Umständen sogar als Betriebsgeheimnis vor anderen verbergen wollen. Ja. Und die anderen Tätigkeiten, die für sie zum Kostennachteil werden, weil sie einfach in einem Kostenwettbewerb stehen, sie zu optimieren, ständig zu verbessern, weil sie nicht einen Nachteil gegenüber anderen haben werden. Das heißt aber auch, dass der strategische Wert für sie sinkt, je mehr sie diese Tätigkeiten betreiben oder ausüben müssen. Ja? Interessanterweise, wenn man jetzt die Tätigkeiten hier rechts oben hernimmt und sie in so Gruppen zusammenfasst, ja, dann sind das Services, hochstandardisierte Services, wie zum Beispiel alles, was mit Human Resource Management zu tun hat, CRM oder Communication, also Kommunikationstätigkeiten. Und sie werden auch Produkte und im speziellen Services genau in diesem Bereich finden. Ja. Wenn es jetzt Ihnen gelingt, ja, hier zu optimieren, so Sachen wie Sachen outzusourcen oder Standard-Services effektiver zu nutzen, dann schaffen Sie für sich mehr Freiheitsgrade im Bereich, wo Ihr Wettbewerbsvorteil liegt. Sie optimieren Ihre Innovationsfähigkeit. Und Sie kennen das alle unter dem Mantra Kostenersparnis, Vereinfachung der IT oder wie wir sagen, do more with less. Oder vielleicht noch eine Überlegung, wenn Sie sich anschauen, jetzt die großen Cloud-Provider wie Microsoft oder unsere Mitbewerber, welche Services die am Markt bringen. Dann werden Sie feststellen, dass die von rechts oben starten, weil dort ist der interessante Markt, dort ist das verbreitete Interesse, dort sind die Qualitäten dieser Services in breitem Maße ausstandardisiert. Wenn jetzt junge Unternehmen zum Beispiel zu mir kommen und sagen, oh, wenn ich möchte ein Service, weil es so spannend ist, in die Cloud stellen, was ist interessant, empfehle ich immer, so eine Betrachtung anzustellen. Was ist hochstandardisiert, was hat eine hohe Verbreitung, denn da gibt es Potenzial, den besten Markt für Cloud-Services. Ich hoffe, dass ich damit eine ein bisschen andere Definition von Cloud Computing gebracht habe, die Ihnen die wirtschaftliche Relevanz ein bisschen klarer macht. Microsoft hat in dem Bereich mehr als 15 Jahre Erfahrung. Ich möchte Ihnen da jetzt nicht alle Services, die wir betreiben, vorstellen und alle Daten nennen. Das Einzige, was, glaube ich, hier relevant ist, ist die Dimension. Ja. Wir sprechen hier beim Consumer-Bereich von Hunderte von Millionen Usern und Transaktionen, die auf dieser Plattform stattfinden. Ein bisschen ein Beweis, dass diese Services einen de facto Standard, also einerseits hochverbreitet sind, aber auch global verfügbar sind. Das ist das Interesse von großen Anbietern. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist jetzt doch über 5 Jahre, wo wir von Business Cloud Services auch sprechen. Und ich bringe das eigentlich hauptsächlich, um eine Begriffsdefinition hier zu treffen, weil oft solche Begriffe fallen wie, was ist Private Cloud, was ist Public Cloud, was ist Hybrid Cloud, wie hängt das zusammen? Ich glaube, es ist wichtig, hier konkret zu unterscheiden. Unter Public Cloud betreiben wir Services, wo Sie sich an sich nicht um das Infrastrukturmanagement kümmern müssen. Ja. Dort finden Sie so Services wie Office 365, so das Communication Services, die Communication Suite, oder auch Plattform Services wie SQL, Azure oder andere Software Services von uns. Ja. Während die Private Cloud Ihr Konzern ist. Dort laufen Ihre Dienste auf Ihrer Infrastruktur, in Ihrem Rechenzentrum, nach Ihren Prozessen gemanagt, nach Ihrem Standard. Ja. Das ist Private Cloud. Spannend und ganz besonders spannend im rechtlichen Sinn, ist die Kombination der beiden. Ja. Es ist manchmal einfach notwendig, dass gewisse sensible Daten zum Beispiel in ihrem Rechenzentrum, also on-premise, gehalten werden. Ja. Das ist oft branchenspezifisch notwendig. Und da entstehen natürlich schnell hybride Lösungen, die einerseits zum Beispiel Identity Management on-premise betreiben, andererseits aber auch die Skalierbarkeit von Cloud, Public Cloud Services nutzen wollen. Damit diese Hybridform überhaupt funktioniert, ist es notwendig, ein gutes Infrastrukturmanagement zu haben. Also sprich, nicht nur technisch die Sachen zu verbinden, sondern auch ständig zu monitoren, zu managen, zu verwalten, damit es auch wirklich gut funktioniert. Wir bieten dazu natürlich diverse Produkte an, die nicht nur jetzt Microsoft-Infrastruktur managen, das wäre zeitlich nicht angemessen, sondern auch Infrastrukturen, die von Mitbewerbern zur Verfügung gestellt werden. Ich habe da so eine Liste von Beispielen noch mitgebracht. Was machen die Leute heutzutage damit? Wo ist das größte Interesse? Wieder von rechts oben dieser Aktivitätenkurve angefangen. Es ist natürlich Kollaboration und Kommunikation der erste Schritt in die Cloud. Ja. Es ist oft aber auch eine Migrationsüberlegung, einfach wegzukommen von teuren Infrastrukturen, von Legacy, weil man an sich kein Upfront-Investment in neue Hardware, neue Infrastruktur tätigen muss. Die Archivierung von E-Mails ist ein ganz interessanter Aspekt, der mir immer häufiger vorkommt, weil es ist natürlich das Storage in der Cloud extrem günstig, ja, extrem langlebig und man kann es relativ sicher machen, indem man diese Storages verschlüsselt und eben die Schlüssel on-premise selbst hält. Ja. Oder Conferencing, diese ganzen Video Instant Messaging Sache, die ja per Definition schon hauptsächlich außerhalb des Unternehmens stattfinden, da ist natürlich die Cloud-Infrastruktur in der Regel auch geografisch verteilt, ist eine ganz interessante Basis. Ja. Und genau diese Verteilung führt auch zu den anderen Aspekten, die den ersten Schritt in die Cloud bedeuten. Das waren nur so ein paar Beispiele. Die letzten Definitionen, die ich hier treffen möchte, sind diese Begriffe Software as a Service, Plattform as a Service, Infrastructure as a Service. Und am einfachsten dargestellt ist es, glaube ich, wenn Sie sich überlegen, damit ein Service entstehen kann, brauche ich einen Stack von an sich technischen Infrastrukturen. Meistens sind das Software-Layer. Ja. Bei Software as a Service konsumieren Sie das Service und kümmern sich nicht um die darunterliegenden Dinge, mehr oder weniger. Bei Plattform as a Service ist in Ihrem Verantwortungsbereich das Management der Applikation und der Daten, die dort liegen. Ja. Und bei Infrastructure as a Service haben Sie angefangen von dem Betriebssystem bis zur Applikation alles selbst zu managen, zu betreiben, zu verwalten. Ja. Das hängt natürlich jetzt von Ihren Bedürfnissen ab. Ja. Das größte Potenzial steht natürlich, was die Skalierung betrifft, bei Software as a Service. Es kann natürlich aber auch Sinn machen, Infrastructure as a Service zu nutzen für Migrationen. Das sind so virtuelle Maschinen und so Sachen. Also, glaube ich, wird es in der Regel eine Kombination dieser drei Möglichkeiten sein. Ganz spannend ist natürlich die rechtliche Komponente davon, denn je nachdem, wer für gewisse Sachen verantwortlich ist, werden Sie unterschiedlich rechtliche Rahmenbedingungen definieren wollen. Eines ist klar, dass Software as a Service meistens weniger Freiheitsgrade aufweist, da es natürlich ein hochstandardisiertes Service für einen breiten Markt ist, während Infrastructure Service meistens durch einen lokalen Hoster angeboten wird und in der Regel sehr individuell maßgeschneidert werden kann. Fast mit Outsourcing direkt zu vergleichen. Ich möchte aber noch im zweiten Teil auf einen ganz anderen Aspekt eingehen. Wir haben auf einer Seite ein Riesenpotenzial mit Cloud Computing, nicht nur im Einsparen, sondern auch in der Qualität, wie wir IT nutzen. Aber auf der anderen Seite, und die Vivian Redding hat das heute noch einmal in Zahlen gefasst, 72% der europäischen Bürger haben Bedenken, was die Datensicherheit in der Cloud betrifft. Und wir wissen in Österreich, dass mehr als 40% das Potenzial von Cloud Computing nutzen wollen. Und das Ziel ist jetzt, dieses Gap zu schließen. Wie können wir das Vertrauen erhöhen? Und wir wollen heute ein paar Fragen beantworten. Wir haben die gesammelt, die häufig an uns und wahrscheinlich auch an euch gestellt werden, die, glaube ich, repräsentativ sind für diese Bedenken. Und ich habe das in vier Bereiche geclustert. Einerseits Privacy, also Privatsphäre. Die Fragen sind dort, was bedeutet das für Microsoft, wie gehen wir damit um? Werden die Daten zum Beispiel für Werbung verwendet? Oder wie schaut es mit Transparenz aus? Legen wir offen, was mit den Daten passiert, wer auf die Daten wirklich Zugriff hat? Ja? Compliance ist ein ganz heißes Thema. Wie wird Compliance gemessen? Welche Zertifikate halten wir? Welche Kompetenz haben wir eigentlich? Und wie respektieren wir Ihre Compliance-Anforderungen, die unter Umständen sehr branchenspezifisch sein können? Ja? Und Security, die Basis für allen. Ist Security wichtig? Ist es sicher in der Cloud? Ist es bei Microsoft sicher? Ja? Und ich möchte ein paar Sachen ganz konkret beantworten und ein paar eher oberflächlich streifen heute. Eines ist klar. Wir respektieren die europäischen Datenschutzrichtlinien. Wir haben dazu in Europa 2 Data Center, eines in Irland und eines in Holland, das aus Georedundanz notwendig ist, die beide zertifiziert sind und für europäische Bürger die Data Center der Wahl sind. Also wenn immer sich dort jemand registriert, also das Data Center nutzt, wir sagen, dass das Ship-to-Adresse in dieser Rechnung bestimmt, dass das europäische Data Center ist. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, global auf andere Data Center auszuweichen, wenn man ein globales Business betreibt und das notwendig ist. Ja. Im Wesentlichen sind es 4 Prinzipien, die uns leiten. Ja, und die möchte ich ganz kurz jetzt nur streifen. Das eine ist Privacy. Privacy ist für uns Ihre Privatsphäre und wir möchten offenlegen, wie wir das respektieren. Unter Transparency verstehen wir eben die Mechanismen, wie wir offenlegen, wie wir darstellen, was wir mit den Daten machen, wo sie liegen und wie wir damit umgehen. Und die 2 anderen Aspekte sind, wie verifizieren wir oder wie stellen wir dar, dass wir diese Qualität wirklich einhalten. Das sind die Zertifikate, die wir tragen, die Standards und welche Third-Party-Authorities uns auditieren bzw. die Zertifikate erstellen. Ja. Und Security. Security ist für uns kein Kompromiss. Wir wollen den höchsten Security-Standard halten. Ich habe Trustworthy Computing und Secure Development Lifecycle erwähnt. Wir wollen den Standard noch weiter treiben. Vielleicht ganz kurz ein paar Aspekte davon. Wir nennen das die Leading Principles. No Advertising. Nichts von den Daten wird für Advertising-Zwecke verwendet. Wir scannen nicht Ihre Daten, wir greifen nicht auf die Daten zu. Es gibt eine Ausnahme, die aber Ihr Einverständnis erlaubt, das ist Troubleshooting. Wenn Sie ein Problem haben, dann können Sie den Support berechtigen, auf Daten zuzugreifen. Dort gibt es aber auch eine Ausnahme, es gibt sogenannte Core-Daten, wie benutzerspezifische oder sensible Informationen, die nur von einem sehr eingeschränkten Set von speziell zertifizierten Mitarbeitern nach ihrem Einverständnis eingesehen werden dürfen. Wir respektieren auch die Data Portability Richtlinie und das freut mich ganz besonders, dass die Europäische Kommission sich heute auch auf das wirklich festgelegt hat, dass die Daten Ihnen gehören, dass es jederzeit die Möglichkeit geben muss, die Daten mitzunehmen, also sprich sie extrahieren, sie auf andere Plattformen zu portieren. Das ist bei uns natürlich jederzeit möglich. Und dieses No-Mingling ist ganz ein interessanter Aspekt, das ist ein bisschen so eine Grauzone. Ja. Aber wir wollen nicht haben, dass Ihre Daten mit unseren Daten vermischt sind. Was ist das zum Beispiel? Wir monitoren natürlich die Lastkurven, also wie an sich unsere Infrastruktur verwendet wird, um die Qualität zu optimieren. Dazu sind wir auch vertraglich verpflichtet, der Service in einer Qualität, wie wir sie ihnen verkaufen, zur Verfügung zu stellen. Ja. Nur diese Daten dürfen wir nicht mischen mit ihren privaten, persönlichen Daten. Ja. Security möchte ich nur ganz oberflächlich streifen. Wir haben einen 6-7 Security Layer, der von physikalischer Security, also sprich Gebäudezugriffskontrolle, bis zu Data Security, Verschlüsselung. Sie können zum Beispiel Ihre E-Mails in Office 365 jederzeit mit S/MIME schützen. Das ist ganz interessant für Online-Archiv. Sie können das aber auch für Kommunikation verwenden, dass die Daten wirklich encrypted in der Cloud liegen und da bieten wir einige Möglichkeiten dazu an. Aber ich glaube, ich gehe da jetzt nicht ins Detail ein. Es ist selbstverständlich. Spannend ist der Aspekt Transparency. Ich habe schon erwähnt, die Daten liegen in Europa. Zugriff haben Sie, ja, und Sie werden benachrichtigt, wenn sich irgendwas an den Rahmenbedingungen verändern wird. Und das ist auch heute von der Viviane Reding erwähnt worden, dass es da einen klaren, definierten Prozess geben soll. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, was bedeutet Benachrichtigung und was bedeutet Privacy per Design. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie Ihre Dokumente bei Office 365 online mit einer Web-Application öffnen. Denken wir an Excel. Ja? Jetzt läuft aber diese Web-App Excel auch auf einem Web-Server. Und dieser Web-Server liegt zum Beispiel nicht in der Europäischen Union. Ja? Jetzt ist die Frage aus rein rechtlicher Überlegung, wenn Sie ein Dokument jetzt öffnen, wo diese Applikation auf einem anderen Web-Server, sagen wir in der USA, liegt, ja, wird eigentlich dieses Dokument über die Landesgrenze transportiert, dort auf einem Web-Server umgewandelt, dass es als HTML dargestellt werden kann und Sie konsumieren das in einem Browser. Ja. Das ist ein Umstand, der unter Umständen nicht Ihren rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. Dann ist das defaultmäßig deaktivierend. Ihr Administrator wird darauf hingewiesen und er hat die Möglichkeit, es zu enablen, wenn er glaubt, dass es korrekt ist oder auch nicht. Ja. Aber das sind so Dinge, wo wir aktiv benachrichtigen, dass die Rahmenbedingungen genau so sind. Ja. Wir nennen das Privacy Choice. Sie haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, okay, ich weiß, das ist so, ich will es oder ich will es nicht. Dazu gibt es bei uns ein Compliance Framework, das aus 4 Layern besteht. Einerseits einen Policy Layer, wo an sich diese ganzen Standards für uns definiert sind. Wir haben ein Control Framework implementiert, das mehr oder weniger diese Policies umsetzt und garantiert, dass die auch wirklich verwendet werden. Wir haben einen Layer, wo wir diese ganzen Standards, die vorgeschrieben sind, auch wirklich verwenden. Und wir haben natürlich IT-basierte Prozesse, die wir hier nutzen. Ja. Der Vorteil von diesem Framework ist, dass wir sehr flexibel sind und neue Richtlinien, sofern sie erlassen werden, in relativ kurzer Zeit umsetzen können, um damit wirklich immer compliant zu sein. Und mit Compliance meine ich, dass wir anerkannte Zertifikate garantieren. Wir haben den höchsten Security-Standard bei uns erreicht. Mit ISO 27001 wird das auch bescheinigt. Wir waren einer der Ersten, die dieses Zertifikat erlangt haben. Wir bieten auch die EU Model Clauses jedem Kunden von Office 365 in Europa an. Und damit, glaube ich, haben wir auch den Data Protection Standard erreicht, der in Europa adäquat ist. Darüber hinaus gibt es natürlich Data Processing Agreements, die auch auf länderspezifische Rahmenbedingungen eingehen können. Und der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass wir dann auch diese USA-Standards wie HIPAA und so Sachen unterstützen. Und EU-Safe Harbor ist natürlich relevant, wenn Daten den europäischen Raum verlassen sollen, damit das an sich compliant ist. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, auch ein Teil, der zu unserer Transparency-Strategie gehört, empfehle ich trustoffice365.com. Dort legen wir die gesamte Information über Data Privacy, Security, unsere Policies offen. Dort können Sie sich das alles anschauen. Das ist immer aktuell und ich glaube, es liefert einen perfekten Überblick, was in diesem Zusammenhang alles möglich ist und welche Bemühungen wir hier anstreben. Wir glauben, dass Cloud Computing die Zukunft ist, dass es de facto zum Standard wird und wir haben uns für uns so quasi die Mission oder Vision auferlegt. Wir wollen haben, dass wir für jeden, sei es im Consumer wie auch im Business-Bereich, einen Cloud-Service in der Qualität anbieten können, wie Sie sie erwarten. Und ich hoffe, dass wir diesen Anforderungen hier gerecht werden können. Ich danke.